Dieser Podcast wird unterstützt von Lookout, der neuen Medienmarke der WKÖ. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es sind Symptome wie Schwindel, Vergesslichkeit und Kopfschmerzen. Seit einigen Jahren nun häufen sich Berichte über plötzlich erkrankte US-Geheimdienstmitarbeiter und Diplomatinnen. Fälle, die unter dem Begriff Havanna-Syndrom bekannt wurden.
In Einzelfällen sind tatsächlich offenbar Hirnschäden festgestellt worden, also Probleme mit der weißen Hirnsubstanz. Viele Personen, die sagen, sie sind danach nicht mehr derselbe Mensch gewesen.
Der Verdacht dahinter: feindliche Agenten beschießen Zielpersonen mit Schallwellen, um sie handlungsunfähig zu machen.
Dieses Journalismusprojekt ist auf ein Programm der Sowjetunion gestoßen, das Projekt Reduktor heißt und an dem ab den frühen 1980er Jahren gearbeitet worden sein soll.
Das klingt alles nach Science Fiction, doch neue Recherchen führen nun zu einer russischen Spezialeinheit und einem bislang geheimen Forschungsprojekt. Manuel Escher, du bist Auslandsredakteur und Chef von Dienst im Standard und du hast dich schon länger mit dem mysteriösen Havanna-Syndrom befasst. Wo fängt denn diese Geschichte an und worum geht es da eigentlich?
Also begonnen hat alles, zumindest hat man das sehr lange geglaubt, im Jahr 2016.
Late 2016, Havanna.
Dr. Rosenfarb, are you aware of any type of technology that would cause this?
No, I'm not, sir.
American diplomats were complaining of crushing headaches, extreme fatigue,
who would do this?
And an intense
Secretary Tillerson
sound.
Ordered the departure of non-emergency personnel.
Damals ist die Geschichte mehrerer US-Diplomaten öffentlich geworden, die in der relativ neu wieder in Betrieb genommenen US-Botschaft in Havanna in Kuba im Dienst gewesen sind und die während ihrer Dienstausübung plötzlich einen sehr lauten, fiebenden Ton wahrgenommen haben. So ähnlich wie in Filmen, wenn ein Gehörsturz dargestellt werden soll, soundtechnisch. Und die danach anhaltende gesundheitliche Probleme hatten.
I started with the vertigo and the tinnitus and brain fog.
It's been 4 years of a 24/7 headache, which is, you know, not only is it painful physically, but just from a mental health perspective, it's pretty debilitating. So
it was gripping. It was like I had been seized by some invisible hand and I couldn't move.
Also Schwindel, Tinnitus. Es gibt auch Fälle offenbar von Gehörschäden, die damals bekannt geworden sind und die im Allgemeinen beschrieben haben, dass sie seither ihren Dienst nicht mehr in der gleichen Form ausüben können. Denen ist, so wie man das vielleicht bei dieser Geschichte auch erwarten kann, zunächst nicht zu 100% geglaubt worden. Deswegen hat auch eine Rolle dabei gespielt, dass diese Fälle öffentlich geworden sind. Dann aber hat die damalige Regierung, neue Regierung von Präsident Donald Trump, diese Fälle relativ breit sogar öffentlich gemacht.
Effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Auch deswegen, weil man die Annäherung mit Kuba, die damals ja ein Werk von Barack Obama war, dem Vorgängerpräsidenten von Trump, weil man das als Weg gesehen hat, diese Annäherung wieder rückgängig zu machen. Es sind dann tatsächlich auch einige Schritte gesetzt worden in diese Richtung.
Heißt das, man hatte damals schon einen Verdacht, wer oder was hinter diesen Vorfällen stecken könnte?
Also die Trump-Regierung hat zunächst Kuba verantwortlich gemacht.
We understand the Cubans don't like the actions we've taken. We don't like our diplomats being targeted.
Und zwar mit dem Argument, dass sie es entweder selbst gewesen sind oder dass sie, wenn sie es nicht waren, die Botschaft nicht ausreichend geschützt haben, wie das diplomatischen Konventionen sonst entsprechen würde. Und es war wahrscheinlich auch wegen der Beschreibung, die diese Diplomaten abgegeben haben, schon anfangs auch die Rede davon, dass das sogenannte Schallwaffen gewesen sein könnten. Also ein Waffentyp, bei dem man, technisch war das damals nicht so ganz klar, in irgendeiner Form gezielten Schall auf Personen abfeuert, die das dann laut wahrnehmen und die tatsächlich auch körperliche Schäden davontragen im Bereich ihres Innenohrs. Dem ist man dann nachgegangen, man konnte das nicht so genau erklären, deswegen gab es auch eine ganze Reihe von anderen Alternativerklärungen. Man hat sich überlegt, ob das vielleicht gezielte Mikrowellen sein könnten oder Ultraschall vielleicht. An beiden weiß man, dass es zumindest in der Zeit des Kalten Krieges einige Forschungen gab. Man hat auch überlegt, gibt es irgendwelche Krankheiten, die es vielleicht in Kuba gibt, die das auslösen könnten? Sind vielleicht in der Botschaft, die ja immerhin lange nicht in Betrieb war, irgendwelche Toxine, die sich abgelagert haben könnten, irgendwelche Pilze vielleicht? Leiden diese Diplomaten vielleicht wegen des Drucks, unter dem sie stehen, an irgendwelchen psychologischen Problemen? Man hat es auch verglichen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die angeblich ähnliche Symptome haben können. Und schließlich hat man sogar überlegt, ob nicht vielleicht Zikaden, die laut zirpen, diese Symptome auslösen könnten oder zumindest den Anstoß dazu gegeben haben könnten, dass diese Leute sich so fühlen.
Kurz gesagt, man hat eigentlich alle Theorien auf den Tisch geworfen, im Dunkeln gestochert, aber genau konnte man es nicht sagen. Wie ging es denn nach diesen Vorfällen in Havanna weiter?
Ja, zunächst sind diese Vorfälle mal durch die Medien gegeistert. Man hat das auch so, wie die erste Reaktion im US-Außenministerium gewesen sein dürfte, nicht so wirklich geglaubt oder nicht so ganz ernst genommen. Dann sind aber zunehmend weitere Fälle dazugekommen, die auch öffentlich bekannt geworden sind, so tröpfchenweise. Es gibt Fälle in Peking, es gab offenbar Fälle in Hanoi. Es ist auch die Rede davon, dass in Washington DC selbst solche Fälle aufgetreten sein sollen, die man zumindest untersucht hat. Und relativ kürzlich ist auch bekannt geworden, dass es einen Fall an der amerikanischen Botschaft in Wien gegeben haben soll. Es betrifft übrigens nicht nur die Amerikaner, es sind auch kanadische Beamten in einigen Fällen, da wiederum in Kuba, betroffen, die ähnliche Symptome schildern.
Eine Gemeinsamkeit dieser Opfer, alle waren Diplomaten?
Alle waren Diplomaten oder zumindest, wie man das so schön sagt, US-Botschaftspersonal. Mhm. Da ist es ja auch bei den USA und bei allen anderen Staaten, die größere Botschaften betreiben, die dafür groß genug sind, so, dass das nicht immer Diplomaten sind, so wie man sie sich im klassischen Sinne vorstellt, die den Anzug tragen, zu Verhandlungen gehen und zu feierlichen Eröffnungen und Empfängen, sondern dass das oft auch Angehörige von Sicherheits- oder Geheimdiensten sind, die mit diplomatischer Lizenz entweder ganz öffentlich oder eben unter dem Schutzmantel der Diplomatie in anderen Ländern sind.
Und Spione.
Das wird bei den USA auch so sein, richtig.
Es waren also nicht nur amerikanische Spione und Diplomaten und Diplomatinnen betroffen, sondern auch kanadische. Wissen wir heute, wie viele Menschen unter diesem Havanna-Syndrom bisher leiden oder gelitten haben?
Ganz genau weiß man es nicht. Auch deswegen, weil die Symptome eben recht diffus sind und schon auch in vielen Fällen unterschiedliche Gründe haben können. Es werden, heißt zumindest in Medienberichten aktuell, ungefähr 1500 Fälle untersucht oder es wurden insgesamt ungefähr 1500 Fälle untersucht. Bei circa 150 davon, heißt es in US-Medien, derzeit geht man davon aus, dass es sich unter Anführungszeichen um echte Fälle dieses Havanna-Syndroms handelt, also die verschiedene Punkte gemeinsam haben, die einen annehmen lassen, dass sie damit in Zusammenhang stehen könnten.
Du hast gesagt, diese Symptome sind nicht nur unterschiedlich, sondern sie führen auch dazu, dass manche tatsächlich ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen konnten. Gibt es denn medizinische Erkenntnisse, wie schlimm diese Schäden tatsächlich sind, die da verursacht wurden? Sind die auch möglicherweise wieder heilbar?
Ja, da ist manches auch umstritten. Also die Symptome reichen relativ weit. Also sie sind nicht nur diffus, sondern sie sind auch unterschiedlich bei den Betroffenen, soweit das sich sagen lässt. In Einzelfällen sind tatsächlich offenbar Hirnschäden festgestellt worden, also Probleme mit der weißen Hirnsubstanz, die da betroffen sein soll und die nicht wiederherstellbar sind. Und es gibt viele Personen, die sagen, sie sind danach nicht mehr derselbe Mensch gewesen. Allerdings gibt es auch umgekehrt, gerade zuletzt, einige Forschungsergebnisse, die sich Hirnscans angeschaut haben von vermeintlich oder tatsächlich Betroffenen oder die auch Vergleiche mit Familienangehörigen durchgeführt haben, was die kognitiven Fähigkeiten betrifft. Und die sind zum Ergebnis gekommen, dass sich das wissenschaftlich in vielen Fällen oder zumindest im Durchschnitt nicht nachweisen lässt.
Also auch da ist die Forschung sich nicht einig oder die Medizin nicht einig, ob und wie diese Schäden genau ausfallen und welche Folgen sie haben. Gibt es denn Schätzungen, wie viel Schaden diese Angriffe bei den betroffenen Behörden oder auch Regierungen verursacht haben?
Also Zahlen in dem Sinn sind immer schwer zu eruieren. Aber es lässt sich jedenfalls sagen, selbst dann, wenn man davon ausgeht, dass der medizinische Schaden irgendwie umstritten ist oder nicht ganz klar ist, dass es Schaden für diese diplomatischen, geheimdienstlichen, wie auch immer man will, Einrichtungen gegeben hat, das ist völlig klar. Denn dieses Personal, das ja immerhin aufwendig geschult ist, das für die Einsätze in den Ländern abgestellt ist und dafür eine Ausbildung hat, das oft langjährige Erfahrung hat, das ist weg. Diese Menschen sind tatsächlich im Krankenstand, wie schon erwähnt, behaupten, sie sind nicht mehr genau dieselben, können ihren Beruf nicht mehr genauso ausfüllen und so weiter und so fort. Und da ist klar, dass es für die Diplomatie oder für die Dienstgeber dieser Menschen jedenfalls einen deutlichen Verlust gibt, unabhängig davon, ob es wirklich medizinische Schäden gibt. Und teils ist auch an Botschaften einfach das Personal reduziert worden, weil man sich Sorgen gemacht hat, zumindest vorübergehend, ob es da nicht weitere Betroffene geben kann und ob man die Mitarbeitenden nicht einem Risiko aussetzt.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wer auch immer dahinter steckt, es darauf abgesehen hat, diese Betriebe, diese Behörden, diese Botschaften oder auch diese Geheimdienste zu schwächen.
Was auch immer passiert ist, hatte auf jeden Fall diese Folge.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Manuel, dass so viele Menschen in kritischen Positionen bei westlichen Behörden an ähnlichen Symptomen leiden und arbeitsunfähig gemacht werden, das klingt danach, als könnte es sich hier nicht um Zufälle handeln. Jetzt wissen wir, dass das nicht nur einzelne Fälle, sondern vielleicht auch über 100 Menschen davon betroffen sind. Was genau weiß oder denkt man denn heute, soll dieses Syndrom auslösen?
Ja, ganz sicher ist man sich nach wie vor nicht. Es gibt da unterschiedliche Ergebnisse und unterschiedliche Darstellungen. Die US-Geheimdienste sind zumindest in einer öffentlich gemachten Studie zum Ergebnis gekommen, dass man davon ausgeht, dass das eine Art Massenphänomen, Massenkrankheit, Massenhysterie sein könnte. Also dass Leute, die wahrnehmen, dass andere Menschen in ihrer Umgebung solche Symptome haben, das dann sozusagen für sich übernehmen. Ein hauptsächlich psychologischer Effekt. Mhm. Aber das ist zuletzt wieder in Frage gestellt worden, als das deutsche Magazin Der Spiegel, die auf Russland spezialisierte Plattform The Insider und der US-TV-Sender CBS ihre gemeinsamen Erkenntnisse öffentlich gemacht haben, die dann doch auf einen anderen Urheber deuten.
We now turn to a possible breakthrough in a 5-year 60 Minutes investigation into Havana Syndrome. For the first time, sources tell 60 Minutes, they have evidence that a US adversary may be involved. In attacks on Americans.
Nämlich einmal mehr auf die russische Geheimdienstszene. Diese Nachforschungen haben nämlich ergeben, dass sich zumindest sehr auffällige Gleichzeitigkeiten feststellen lassen. Es gibt immer wieder Reisen, die man in westlichen Staaten vermerkt hat, von Angehörigen einer Geheimdiensteinheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Da gibt es eine auf sogenannte grobe Fälle spezialisierte Einheit namens 29155.
Klingender Name.
Klingender Name, deren Mitglieder auch bei der Vergiftung des ehemaligen russischen Agenten Sergei Skripal in Salisbury zum Beispiel oder im zeitlichen Zusammenhang mit Explosionen von Munitionslagern in Tschechien und Bulgarien in den jeweiligen Ländern aufgetaucht sind. Und deren Mitglieder sollen auch jedenfalls zur gleichen Zeit in europäische Länder eingereist sind, in denen an Botschaften in Europa auch solche Fälle aufgetreten sind, die bisher nicht bekannt waren. Dabei ist zum Beispiel auch öffentlich geworden, dass das Havanna-Syndrom vielleicht eigentlich Frankfurt-Syndrom heißen müsste. Denn der erste dokumentierte Fall oder der erste jetzt bekannte Fall ist bereits im Jahr 2014 am US-Konsulat in Frankfurt aufgetreten. Da ist auch die Reise von einem namentlich bekannten Mitarbeiter dieser Einheit 29155 dokumentiert. Und bei mehreren anderen Fällen, zum Beispiel in China oder auch in Vietnam, sind ähnliche Reisen, die zumindest zur gleichen Zeit passiert sind, nachweisbar.
Wenn diese Berichte stimmen, dann wurden also bereits vor 10 Jahren solche Angriffe auf US-Geheimdienstmitarbeiter oder Diplomaten und Diplomatinnen unternommen. Weiß man denn, wie die tatsächlich abgelaufen sein sollen?
Naja, also man geht davon aus, dass es sich um sogenannte Schallwaffen handelt, also um Geräte, mit denen sich ganz gezielt Schallwellen in einem gerade noch schon oder nicht mehr hörbaren Bereich auf die Köpfe von Personen richten lassen. Es gibt da Aussagen von Menschen, die sagen, sie sind gerade im Bereich eines Fensters gesessen, sodass man nach draußen hätte sehen können. Man weiß aber tatsächlich nicht genau, wie solche Schallwellen ganz exakt funktionieren. Also es ist bekannt, dass im Kalten Krieg sowohl die USA als auch andere Staaten an solchen Geräten gearbeitet haben. Man ist bisher davon ausgegangen, dass sofern solche Geräte fertig entwickelt wurden, sie wahrscheinlich relativ schwer transportabel sind.
Also wir müssen uns das nicht vorstellen wie ein Gewehr, das Schallwellen aussendet, sondern es muss ein größeres stationäres Gerät sein.
Ja, das hat man zumindest bisher geglaubt. Jetzt ist es so, dass das, was hier den Vorwürfen entspricht, schon eher ein transportables Gerät, so ähnlich wie ein Gewehr oder irgendwas, was man auf der Schulter tragen kann, notwendig machen würde. Und es ist nicht auszuschließen, dass sich so etwas technisch entwickeln lässt. Dieses Journalismusprojekt ist auf ein Programm der Sowjetunion gestoßen, das Projekt Reduktor heißt und an dem ab den frühen 1980er Jahren gearbeitet worden sein soll. Da geht es auch darum, das scheint nachweisbar, dass man Waffen für den gezielten Einsatz von Schall, Mikro und so weiter, Wellen gegen lebende Objekte, wie das heißt, einsetzen will. Da ist man bisher davon ausgegangen, dass das mit dem Ende der Sowjetunion in den frühen 1990er Jahren eher eingeschlafen ist. Aber das ist natürlich nicht sicher, dass das so ist, und es könnte natürlich schon sein, dass es hier weitere Entwicklungen gab. Dafür spricht zum Beispiel ein E-Mail aus dem Jahr 2019, das diesem Journalistenkollektiv zugespielt worden ist, wo ein russischer Korruptionsprüfer lustigerweise an einen hohen Mitarbeiter dieser Einheit 29155 ein E-Mail schreibt, weil er wissen will, wofür Geld ausgegeben wurde und ob das nicht vielleicht in dunklen Kanälen verschwunden ist. Und dieser Mitarbeiter teilt ihm mit, dass er für die Arbeit an derartigen Waffen das Geld ausgegeben habe.
Das heißt, in irgendeinem dunklen, unbekannten, geheimen Labor in Russland, damals in der Sowjetunion, wird an solchen Waffen geforscht. Und das Erstaunliche daran ist ja, die Opfer berichten darüber, dass sie einen lauten Ton hören, dass sie Kopfschmerzen dadurch erleiden. Aber Zeugen, die diesen Ton auch gehört haben, gibt es nicht. Das heißt, diese Schallwellen dürften tatsächlich so gerichtet sein, wenn das denn stimmt.
So ist es, genau.
Klingt wie in einem Science-Fiction-Film, aber wenn das wahr ist, ist es natürlich umso beunruhigender. Wie sicher ist man sich denn wirklich, dass Russland dahinter steckt und nicht zum Beispiel China oder Nordkorea, die ebenfalls Gegenspieler der USA sind?
Ganz sicher ist man sich nicht, und man muss der Vollständigkeit halber noch einmal auch sagen, es gibt ja diesen bekannt gewordenen US-Geheimdienstbericht, der gar nicht davon ausgeht, dass das auf äußere Einflüsse zurückzuführen ist. Dazu muss man auch anmerken, dass, so wie das bei amerikanischen Geheimdienstberichten üblich ist, verschiedene Geheimdienstsparten da Beiträge geliefert haben und dass einige das mit nur sehr geringer Sicherheit festgestellt haben wollen. Also dass es hier sicher Raum für andere Möglichkeiten gibt, eben zum Beispiel, dass Russland, so wie es diesen journalistischen Nachforschungen nach entspricht, verantwortlich sein könnte. Aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass andere Staaten wie China oder Nordkorea, letztere vielleicht mit geringerer Wahrscheinlichkeit angesichts der weiten geografischen Verbreitung dieser Fälle, dafür auch verantwortlich sein könnten oder zumindest auch an ähnlichen Geräten arbeiten würden. Aber es ist auch dazu zu sagen, dass solche Angriffe auf Diplomaten im Ausland schon ein Niveau sind von Angriffen, die gegen diplomatische Konventionen und gegen übliches Verhalten verstoßen, die jetzt nicht unbedingt jedem Staat zuzutrauen sind oder die auch eher zum bisherigen Verhalten Russlands passen würden als zu dem von China oder Nordkorea.
Was sagt denn Russland offiziell dazu?
Russland streitet das ab und spricht von unbegründeten Verdachtsmomenten.
Was denkst du denn, sollte tatsächlich herauskommen, dass Russland hochrangige US-Regierungsbeamte angreift oder auch andere Beamte von NATO-Staaten, wird das auf kurz oder lang in einem offenen Schlagabtausch enden oder beschießen wir uns bald alle gegenseitig mit unsichtbaren Energiewaffen?
Ja, das ist einer der guten Gründe, wieso man normalerweise solche Angriffe auf Diplomaten und Diplomatinnen eher unterlässt. Man möchte ja, dass die Diplomatie so funktioniert, dass diese Menschen auch in anderen Staaten sicher sind und ihrer Arbeit nachgehen können. Man spioniert sich gegenseitig aus, das ist nicht unüblich und wird erwartet, aber Angriffe auf die Gesundheit von Personal sind eher selten, eben auch aus dem Grund, weil ja auch Länder wie Russland ein Interesse daran haben, dass ihre Vertreter verschiedener Art im Ausland möglichst unbehelligt oder zumindest ohne Schäden davon zu tragen arbeiten können. Wie das dann weitergeht, wird man sehen. Natürlich besteht unter Umständen auch ein Interesse daran, es nicht dazu kommen zu lassen und daher vielleicht auch mit Vorwürfen vorsichtiger zu sein von offizieller Seite.
Manuel Escher, vielen Dank für diesen Einblick in das mysteriöse Havanna-Syndrom.
Sehr gern.
Und wir machen jetzt gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Die Meldungen habe ich heute für Sie. Mein Name ist Tobias Holub und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Untersuchungsausschuss im Parlament geht heute am Donnerstag in die nächste Runde, allerdings ohne einen prominenten Gast. René Benko, der gefallene Immobilienmogul, hatte sich eigentlich angekündigt, wollte dann aber kurzfristig doch nicht in den Urschuss kommen, weil es einfach zu viele Vorwürfe gegen ihn gäbe und er unmöglich die Übersicht behalten könne, wie sein Anwalt sagt. Trotzdem ist Benko so ziemlich das größte Thema beim Urschuss. Da geht es mal um seinen Privatjet, mal um sein Privatanwesen, das möglicherweise zu Unrecht auf Firmenkosten abgeschrieben wurde, und auch um die Frage, warum Benko-Fälle zum Finanzamt in Innsbruck gewechselt sind und sich danach oft plötzlich zu seinen Gunsten entwickelt haben. Aktuelle Updates zum Urschuss gibt's immer auf derstandard.at. Zweitens, die Geschichte rund um den festgenommenen Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott wird immer wilder und gefährlicher. Zur Erinnerung, Ott hat Handys von hochrangigen österreichischen Beamten gestohlen und dann in einer Wohnung hinterlegt, wo sie von einem russischen Spionagering, das sich selbst als SEAL-Team, also Einsatzgruppe bezeichnet, abgeholt werden sollte. Wie wir seit heute wissen, soll dieses Team das tatsächlich getan haben. Danach sind sie aber auch noch in die Wohnung eines Journalisten eingebrochen. Der heißt Christo Grosev, arbeitet unter anderem für unser Partnermedium, den Deutschen Spiegel, ist aber ganz allgemein ein bekannter Investigativjournalist, der viele geheime Infos über Russland in die Öffentlichkeit gebracht hat. Christo Grosev wurde bei dem Einbruch zwar nicht verletzt, er hat aber mittlerweile Wien verlassen, weil es wegen der russischen Spionageaktivitäten zu gefährlich für ihn wurde. Nachdem die russischen Spione bei Grosev eingebrochen sind, sind sie mit ihren vielen gestohlenen Geräten über Istanbul nach Moskau geflohen, wo der mutmaßliche Wirtschaftskriminelle Jan Masalek die ganzen Geräte in Empfang genommen haben soll. Und wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell gegangen ist, dann verlinke ich in unseren Shownotes nochmal unseren Thema des Tages-Podcast zu Egisto Ott, unsere Inside Austria-Serie zu Jan Masalek. Und ich glaube, ich kann auch schon so viel verraten, dass es am kommenden Wochenende in unserem Schwester-Podcast Inside Austria auch viele spannende Infos zu diesem Fall geben wird. Drittens, auch heute am Donnerstag treffen sich die mittlerweile 32 NATO-Staaten in ihrem Hauptquartier in Brüssel. Da sind jetzt auch schon die neuesten Mitglieder Finnland und Schweden mit dabei. Anlass ist einerseits das 75-jährige Jubiläum der North Atlantic Treaty Organization, wie die NATO im Ganzen heißt. Gegründet wurde sie im Jahr 1949 als Nachwirkung des Zweiten Weltkriegs. Aber heute ist die NATO wieder so relevant wie schon lange nicht mehr. Denn andererseits geht es bei dem heutigen Treffen auch um Militärhilfen für die Ukraine. 100 Milliarden Dollar soll Kiew bekommen, um sich gegen den russischen Angriffskrieg weiter wehren zu können. Notwendig ist das auch, weil die Hilfspakete aus einzelnen Mitgliedsländern oder Staaten immer wieder ausbleiben. So hängt zum Beispiel ein Hilfspaket der USA, eigentlich der wichtigste Player innerhalb der NATO, schon seit Monaten im US-Parlament fest, wegen innenpolitischen Streits. Und wenn im kommenden Herbst dann auch noch Donald Trump die Präsidentschaftswahlen der USA gewinnt, dann dürfte der Ukraine und der NATO ein noch viel kälterer und härterer Wind entgegenschlagen. Und viertens, wenn die Zeitumstellung am vergangenen Wochenende Ihnen schon Kopfzerbrechen bereitet hat, dann habe ich jetzt schlechte Nachrichten für Sie. Es gibt nämlich eine Diskussion darüber, eine neue Zeitzone einzuführen. Und zwar für den Mond. Betrifft also nicht ganz so viele Menschen, aber sehr wohl jene AstronautInnen und vor allem Geräte, die den Mondtrabanten erforschen. Für die ist das sehr wichtig. Immerhin vergeht die Zeit auf der Erde und dem Mond unterschiedlich schnell, wegen der unterschiedlichen Gravitation, Stichwort Raumzeit und so weiter. Die neue Zeitzone auf dem Mond soll Coordinated Lunar Time heißen und könnte schon 2026 in Kraft treten, gerade rechtzeitig für die geplante Landung der US-Mondmission Artemis. Mehr dazu, nämlich zum Beispiel auch die Info, wie chinesische Astronautinnen und Astronauten offiziell genannt werden, können Sie auf derstandard.at nachlesen, zusammen mit allem weiteren zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Schwester-Podcast Besser Leben rein. Da geht's um den sogenannten Sunday Blues, also die Frage, wie man am Sonntagabend nicht schon die ganze Motivation für die kommende Arbeitswoche verliert. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback oder Anregungen schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Die Idee für diese Folge stammt von Scholt Wilhelm. Er hat auch das Interview geführt. Ich habe mitproduziert. Mein Name ist Tobias Holub und wir alle bedanken uns sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale, von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.